Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Stell dir einmal folgende Szene vor. Dein Chef kommt zu dir oder vielleicht auch zu einem deiner Angehörigen und sagt: Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte, dass Sie die Abteilung als Leiter in Verantwortung übernehmen. Ich kenne Sie jetzt schon einige Zeit und halte Sie für den geeigneten Kandidaten dafür. Außerdem befähigen Sie die Erkenntnisse von der Weiterbildung im letzten Jahr dazu. Und ich weiß auch schon, einigen Kollegen wird das nicht passen. Die denken, sie sind eher dran als Sie oder halten Sie für zu jung oder unerfahren. Aber ich stehe hinter Ihnen. Sie können die bevorstehenden Aufgaben im Unternehmen am besten angehen. Bei der nächsten Gesamtbesprechung werde ich Sie als Abteilungsleiter vorstellen. Nun kann es sein, dass du sagst: Endlich! Das ist die Chance, von der ich geträumt habe. Mein Chef hat das Potenzial, was ich habe, richtig erkannt. Aber genauso kann es sein, und ehrlich gesagt halte ich das für wahrscheinlicher, dass du sagst: Ich? Wieso denn ich? Und Moment mal, werde ich überhaupt nicht gefragt? Kann ja sein, dass er mir das zutraut, aber vielleicht will ich das gar nicht machen. Die Überstunden und so große Verantwortung, das Gerede von den Kollegen, ich höre es direkt vor mir. Ich fühle mich total überfordert damit. Und wieso muss das jetzt so plötzlich gehen bei der nächsten Besprechung? Habe ich überhaupt keine Bedenkzeit? Kann ich das eigentlich auch ablehnen? Also ehrlich, mich würde so eine Beauftragung ziemlich überrumpeln. Dieses Vorgehen eines Vorgesetzten wäre eine ganz schöne Zumutung. Ich könnte das bestimmt nicht so einfach annehmen und über mich bestimmen lassen, ohne überhaupt gefragt zu werden. Oder kommt es darauf an, wer der Chef ist? Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Jeremia 1, die Verse 4 bis 10. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Wir beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort hören können. Öffne uns das Verständnis dafür. Meine Seele verlangt nach deinem Heil und ich hoffe auf dein Wort. Amen. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Wie geschieht eigentlich das Wort? Da höre ich nicht nur einfach etwas, nein, da passiert etwas. Da gibt es Bewegung und Aktion. Es ist wie ganz am Anfang, bei der Schöpfung. Auch da spricht Gott und es geschieht. Was er sagt, wird real. Man kann es sehen und anfassen, hören und riechen. Die Erde und das Meer, die Pflanzen und Tiere, sie werden lebendig und atmen, leben, bewegen sich und vermehren sich. Das alles durch sein Wort. Ja, Gottes Wort geschieht. Es tritt ein und passiert, wird Wirklichkeit. Sein Wort hat Gewicht. Und so ist es auch für Jeremia. Gott spricht ihn persönlich an und nichts ist wie vorher. Etwas ist passiert. Jeremia ist ein ganz junger Mann, vielleicht noch ein Jugendlicher. Jedenfalls noch nicht in einem Alter oder in einem Rang, sodass er Respekt hätte oder man auf ihn hören würde. Er wohnt in einem kleinen Dorf, Anatot heißt es. Das ist circa 5 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, also ganz in der Nähe der Hauptstadt. Naja, unter Hauptstadt stellen wir uns heute wahrscheinlich etwas ganz anderes vor. Die Stadt Jerusalem damals, also damals rund 600 Jahre vor Christi Geburt, das war vielleicht auch eher ein größeres Dorf. Aber immerhin steht dort der Tempel des Herrn, das größte und wichtigste Heiligtum des Volkes Israel, oder genauer gesagt des Südreiches Juda. Denn im Wesentlichen sind von den 12 Stämmen nur noch 2 übrig geblieben. Die anderen 10 nördlichen Stämme sind schon 100 Jahre vorher von den Assyrern verschleppt worden. Jeremia wohnt also im Südreich Juda. Und er kommt auch aus einer priesterlichen Familie. Aber das prägt ihn nicht so sehr. Nirgends wird erwähnt, dass er priesterliche Dienste ausführt. Er kann zwar schreiben, aber er lebt eher in einem kleinbäuerlichen Milieu wie die meisten Menschen damals. Und zu diesem jungen Mann spricht Gott. Er wendet sich persönlich an ihn. Ich kenne dich. Ich kenne dich schon lange. Ich kannte dich schon, als du noch gar nicht geboren warst, noch nicht einmal gezeugt warst. Denn ich bin dein Schöpfer. Ich habe dich mir ausgedacht und geplant und gemacht. Du bist mein Geschöpf, mein Kind. Und nicht nur zu Jeremia sagt er das, auch zu dir. Denn du bist ebenso Gottes Geschöpf, Gottes Kind. Lange bevor deine Mutter überhaupt gemerkt hat, dass sie schwanger ist, hatte Gott schon einen Plan für dich. Du bist nicht nur ein Zufall oder gar ein Unfall. Nein, Gott hat gewollt, dass es dich gibt und dass du lebst. Du bist seine wunderbare Idee, seine Absicht. Selbst wenn du seinen Plan mit dir nicht oder vielleicht auch noch nicht kennst. Und was war seine Absicht mit Jeremia? Jeremia war bestimmt dazu, Gottes Prophet zu sein. Einer, der Gottes Worte weitersagt, der anstelle von Gott spricht, Gottes Botschafter also, und zwar nicht nur für sein Volk Israel oder Juda, sondern für die Völker. Auch für die Völker, die Gott bis dahin noch gar nicht kennen. Gott hat Jeremia erwählt. Er hat ihn ausgesucht und bestimmt. Aber Jeremia wollte diese Ehre gar nicht haben. Er antwortet Gott: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Verständlich, oder? Stell dir mal so einen Teenager vor, zum Propheten bestimmt. Einen jungen Mann, dem vielleicht noch nicht einmal ein Bart wächst und dem sollen erwachsene und erfahrene Männer zuhören? Das noch dazu in einer Kultur, in dem ein hohes Alter eine große Ehre ist und Jugendlichkeit noch nicht so geschätzt ist wie in unserer heutigen Zeit. Naja, vielleicht kennst du das ja auch. Du hast das Gefühl, Gott hat eine Aufgabe für dich. Zum Beispiel deinem Nachbarn oder Kollegen etwas von deinem Glauben zu erzählen. Oder dich für einen einzusetzen, der von anderen gemobbt und ausgegrenzt wird. Oder die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unbequem ist. Oder eine besondere Verantwortung oder Aufgabe zu übernehmen. Und du hast eigentlich keine Lust dazu? Oder es ist dir einfach eine Nummer zu groß? Wie heißen deine Einwände? Ich bin zu jung? Ich bin zu alt? Ich bin zu unsicher? Ich habe Angst? Ich kann nicht gut reden? Doch wenn es Gott ist, der dich ruft, dann geht es gar nicht darum, was du dir zutraust oder wie du dich einschätzt. Gott kennt dich besser. Er hat dich schließlich geplant und gemacht. Er weiß, was du kannst oder nicht kannst oder vielleicht auch nur noch nicht kannst. Und er weiß auch, wozu er dich begaben will, welche Fähigkeiten wachsen sollen und wachsen werden, weil sie schon angelegt sind in dir. Was antwortet nun Gott auf Jeremias Einwand? Sage nicht, ich bin zu jung. Und was würde er wohl zu dir sagen? Sage nicht, ich bin zu schüchtern. Sage nicht, ich bin zu beschäftigt. Sage nicht, ich kann das nicht. Sage nicht, ich weiß zu wenig. Sage nicht, das kannst du ja vielleicht selbst ergänzen. Aber Gott gibt Jeremia nicht nur diesen Auftrag, gehe los. Er ermutigt ihn auch. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor ihnen. Hab keine Angst. Ich bin doch da. Ich bin mit dir. Wer kann denn gegen dich sein, wenn du mich als Freund hast? Ich will dich erretten. Und du musst dir auch keine Sorgen machen, was du sagen sollst. Nur das, was du von mir hörst. Fürchte dich nicht. Gott beauftragt Jeremia, aber er lässt ihn dann auch nicht allein mit seiner Aufgabe. Die Schwierigkeiten, die Jeremia bekommen wird, die kennt Gott auch. Er weiß, dass das nicht einfach wird, aber er lässt ihn nicht im Stich, sondern er bleibt an seiner Seite und rettet ihn. Und dann tut Gott noch etwas. Er streckt seine Hand aus und berührt Jeremias Mund. Wie das wohl ist, wenn Gott seine Hand ausstreckt? Das Bild von Michelangelo fällt mir ein, die Erschaffung Adams. Auf diesem Bild berührt Gottes Zeigefinger fast den Zeigefinger Adams, des ersten Menschen bei seiner Erschaffung. Kann ich mir das so ähnlich vorstellen? Bei der Berufung Jeremias berührt Gott seinen Mund und sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Er bevollmächtigt Jeremia damit, er setzt ihn ein und befähigt ihn, egal wie jung er ist. Jeremia ist von Gott berührt. Des Herrn Wort geschieht tatsächlich zu ihm. Und die Worte, die Jeremia nun verkündigt, die kommen direkt von Gott. Das muss ein starkes Zeichen für Jeremia gewesen sein. Und das brauchte er wahrscheinlich auch. Bei all dem Widerspruch, den er erleben wird, sind das eine Autorisierung und ein Zuspruch von höchster Stelle. Daran kann er sich festhalten, wenn Zweifel kommen. Nun soll er gehen und predigen. Alles, was er von Gott hört, soll er weitersagen. Und zwar egal, ob man ihm zuhört oder nicht. ob man ihn auslacht und einschüchtern will oder ob man ihm glaubt und umsetzt, was er sagt. Und er bekommt eine Stellung, mit der er wahrscheinlich erst mal gar nichts anfangen kann. Gott setzt ihn über fremde Nationen und Herrschaftsgebiete. Seine Worte werden weitreichende Auswirkungen haben. Er sagt, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ausreißen und einreißen, zerstören und verderben. Vier Verben, die erstmal für uns sehr negativ klingen. Aber es kommt darauf an, was zerstört werden soll. Bevor etwas Neues entstehen kann, dann muss erstmal der Boden vorbereitet werden. Wenn man etwas pflanzen will, muss auch Platz dafür sein. Wenn man etwas Neues bauen will, dann gehört ein vorbereitetes Fundament dazu und vorher vielleicht auch ein Abriss. Aber zerstören und verderben? Ja, auch das kann Gottes Auftrag sein. Und es gehört nicht gerade zu den angenehmen Botschaften des Propheten. Die Predigten des Jeremia richten sich gegen den Götzendienst im Land, gegen fromme Heuchelei, gegen soziale Ungerechtigkeit und Unterdrückung der Schwächsten. Das alles muss zerstört werden. Und es ist eine Botschaft, die viele nicht gern hören. Sie ist gegen den Mainstream gerichtet, gegen das, was doch alle machen, gegen die Mächtigen. Zerstören und verderben soll Jeremia. Doch wenn es etwas Böses zerstört wird, dann ist es doch gut. Selbst wenn das oft nicht leicht ist, auch heute nicht. Denn es ist ja auch für uns viel leichter, mitzutratschen, als das negative Gerede anderer zu beenden. Und wenn ich Ausgrenzung zerschlagen und zerstören will und mich für einen Außenseiter einsetze, dann gelange ich auch schnell selbst ins Abseits. Mich gegen eine Sucht zu entscheiden, egal welcher Art, und das mit allen Konsequenzen, das kostet meine ganze Kraft und das ist anstrengend und es braucht auch immer wieder Mut. Auch wenn ich falsche Abhängigkeiten zerstören will, dann gibt es Widerstand. Und manchmal muss ich ja auch bei mir eine schlechte Angewohnheit radikal ausreißen, damit etwas Neues, etwas Besseres wachsen kann. Zuletzt ist Jeremia verheißen, dass er auch bauen und pflanzen darf. Wenn er zunächst die Zerstörung Jerusalems und des Tempels ankündigt, so gibt es dennoch eine Zeit nach der Verbannung, eine Zeit der Rückkehr des Volkes und des Wiederaufbaus. Jeremia hat eine schwere Aufgabe und oft verzweifelt er daran. Er hat sich das nicht selber ausgesucht und trotzdem, Gottes Plan geht auf und er behält Recht. Es ist ein Zeichen von Gottes Gnade, dass er sein Gericht vorher ankündigt und damit die Möglichkeit auch zur Umkehr gibt. Und es ist seine Gnade, dass nach der Zerstörung das Bauen und Pflanzen kommt. Ein Neubeginn, wie man ihn nach einer Katastrophe nicht erwartet hätte. Diese Hoffnung gibt er Jeremia bei allem Schweren mit. Und diese Hoffnung soll auch dich stärken und trösten. Gott hat den Überblick. Er kennt dich. Und er weiß auch um deine Ängste. Doch wenn er dich beauftragt, dann rüstet er dich auch aus. Dann bekommst du die Fähigkeiten, die du brauchst. Und selbst wenn du gegen Widerstände kämpfen musst, Gott ist mit dir. Er ist an deiner Seite. Was er zusagt, das hält er gewiss. Bei ihm, da ist weites Land. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.